Liebe Geschwister, nach einem knappen halben Jahr stehe ich wieder hier und ich finde das ein Wunder, dass ich hier stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das Lied, was wir gerade gesungen haben, hat meine Frau ausgesucht, ich jetzt nicht ausgesucht, wo das so heißt, du lässt uns keinen Tag allein. Machen die Christen sich da was vor? Also die heutige Predigt wird anders, als man das vielleicht gewohnt ist und ich bitte jetzt schon, nicht mit Gegenständen zu werfen, Scheibe fehlt ja, die kriege ich also ab. Und ich bitte auch keine Predigt nach der Predigt. Wir werden sehen, wie der Herr es alles führt und leitet. Ich habe selbst viele Probleme gehabt, aber es geht los. Ich möchte zunächst einmal uns fragen, was für einen Gott wir denn gerne hätten. Ich habe hier was im Angebot aus Hebräer 12. Lese ich einmal vor. Und ich habe da einige Bibelstellen aus verschiedenen Übersetzungen rausgesucht, in der Hoffnung, dass eine Übersetzung dabei ist, die ein bisschen milder ist. Aber ich habe keine gefunden. Ich lese mal nur auszugsweise vor aus drei verschiedenen Übersetzungen. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt mit der Rute jeden Sohn, den er gern hat. Boah, möchten wir so einen Gott haben? Ich habe auch noch andere Übersetzungen. Den, wen der Herr liebt, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Also, ich weiß nicht, ist das so ein toller Gott, den man sich wünscht? Dann habe ich noch ein drittes Angebot aus der NEU-Übersetzung, da möchte ich mal alles komplett vorlesen. Denn es ist so, wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Und wen er als Sohn annimmt, den gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also zu eurer Erziehung. Gott behandelt euch so wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht mit strenger Hand erziehen würde, wie er das bei allen macht, dann hätte er euch nicht als Kinder anerkannt. Soweit dieser Vers. Ist dieser Gott uns angenehm? Möchten wir den haben? Also diese Verse hat mein Vater, der mich regelmäßig und auch nicht zu knapp geschlagen hat, immer so vorgezeigt. Der muss mich sehr lieb gehabt haben, mein Vater. Wer seinen Sohn liebt, der schlägt ihn. Ja, und der hat mich ordentlich lieb gehabt. Aber das ist nicht das Thema. Ich hätte noch ein anderes Angebot. Ich sage die Bibelstellen jetzt nicht, ich lese nur diese Verse vor. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Liebe ist und gar keine Finsternis, also Böses in ihm, ist in ihm. Oder hier, seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Oder dieses. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Welchen Gott hätten wir denn gerne? Also die Bibelkenner wissen natürlich, das eine und derselbe Gott. Und das Thema heißt heute, ein liebender Gott, der schlägt. Wie passt das zusammen? Und ich kann euch das so sagen, die meisten wissen das, ich hatte ja Krebs gehabt. Krebs war nicht das einzige Problem. Das Problem war einfach danach, dass alles schiefgegangen ist und meine Gebete nicht erhört wurden, so wie ich es wollte und ich ziemlich gehadert habe. Und ich habe eigentlich Predigttext gehabt, was so richtig gegen Gott ist. So richtig, boah, jetzt kriegst du sie. Du bist ein Gott, der liebt und so weiter, von wegen. Und dann kam mir so die letzten Tage die Gedanke, habe ich gedacht, Mensch, da ist überhaupt keine Hoffnung drin, das kannst du nicht bringen. Das geht nicht. Deswegen möchte ich einmal versuchen, uns das nahe zu bringen. Es gibt eine längere Einleitung. Ich habe da so eine Quelle. Die Quelle heißt, muss man ja auch angeben, Frag Mutti. Das ist im Internet. Und da möchte ich mal einiges vorlesen. Also das Thema, wie gesagt, ein liebender Gott, der schlägt. Wie passt das zusammen? Da lese ich mal einiges vor an Korrespondenz. Wen Gott liebt, den lässt er leiden? Fragezeichen. Hallo. Der Vater einer Bekannten hat Multisklerose. Er litt lange unter dieser Krankheit, hatte noch dazu Diabetes und starb im Krankenhaus. Seine Familie war in großer Trauer und dann bei der Beerdigung sagte der Pfarrer, wenn Gott zulässt, dass ein Mensch Schmerzen hat, dann ist das ein gutes Zeichen. Ein Zeichen von Gott, Gottes unendlicher Liebe. Denn wenn Gott liebt, den lässt er leiden bei einer Beerdigung, wenn ein lieber Mensch stirbt. Und dann geht es weiter. Meine Bekannte hatte mir gesagt, dass sie dem Pfarrer gerne eine runtergehauen hätte und jetzt in eine andere Kirche gehen möchte. Meine Frage, was sagt ihr zu diesem Satz des Pfarrers? Also bei einer Beerdigung hat der Pfarrer gesagt, muss es kurz zusammenfassen, ein liebender Gott, der schlägt. Man kann froh sein, wenn man geschlagen wird, weil das ist ein Zeichen von Gott, das einen liebt. Ein Widerspruch in sich, finde ich. Ein liebender Vater, der schlägt, okay. Aber ich lese mal weiter, jetzt kommen die Antworten. Diese Wut kann ich sehr gut verstehen. Ich frage mich auch manchmal, womit zum Beispiel unschuldige Kinder ein Leben verdient haben, indem sie einfach verhungern oder verprügelt werden oder vergewaltigt und umgebracht. Das hat in meinen Augen eigentlich gar nichts mehr mit Liebe zu tun. Da könnten sich ja alle Paare, die sich lieben, gegenseitig umbringen. Die nächste Antwort. Es stand aber auch, dass die Menschen so sterben, wie sie gelebt haben. Hat ein Mensch sehr viele Verfehlungen gehabt, da wird er sich zum Ende sehr quälen. Hat ein Mensch aber gut gelebt und gottgerecht, da wird das Ende einfach werden. Ich glaube es irgendwie nicht, denn eine Oma von mir war zeitlebens ein herzensguter Mensch und hat im schlechtesten Menschen noch das Gute gesehen. Trotzdem sie es sehr schwer hatte. War sie stets liebevoll und freundlich und was war am Ende? Streukrebs und Quälerei bis zum Schluss. Noch eine letzte Antwort, da bin ich auch durch mit diesen Fragmutti. Wenn dieser Herrgott seine Schafe doch so lieb hat, warum lässt er sie leiden? Ach ja, es ist eine Prüfung, die uns auferlegt hat. Ja, ja, Leiden ist in den Augen der Kirche doch was Tolles. So kann man seinen Glauben noch stärker machen. Für mich hört sich das eher an wie ein Typ, der auf SM-Spielchen steht. Sorry für die harten Worte, aber ich habe meinen Glauben an einen allmächtigen Gott verloren. Wenn er doch so allmächtig ist, wie es seine Vertreter hier auf Erden sagen, dann möge er bitte etwas tun. Jede Sekunde stirbt ein Kind auf der Erde. Ist es deren Schuld oder ist es wieder mal eine Prüfung von Gott? Sind die Kinder in dieser Prüfung durchgefallen? Wo ist der Sohn Gottes, der das Brot bricht und auf wundersame Weise vermehrt, sodass viele tausend hungernde Menschen satt werden? Wenn man einen Pfarrer mit dieser Frage konfrontiert, wird man sehen, dass er mit Zitaten aus dem wohl ältesten Märchenbuch der Welt um sich wirft und irgendeinen Mist von einem liebenden Gott verzapft, nur damit man die Klappe hält. Und dann wird er sagen, dass wir unser eigenes Leben lenken und Gott nur die schützende Hand über uns hält. Klingt doch unlogisch. Also verhungern so viele unschuldige Kinder, weil sie es selbst schuld sind? Ich für meinen Teil habe nach der besagten Messe mein Messdienergewand und meinen Glauben an den Haken gehängt. Und siehe da, ich stelle keinen Unterschied fest. Vielleicht sollten die Pfarrer mal darüber nachdenken, was die trauernden Menschen mit ihren Worten Gottes so antun. Soweit dieses Korrespondent. Das Problem ist ganz einfach, dass wir keine Ahnung haben. Ich sag's einfach mal so. Wir Menschen leben in dieser Zeit gefangen. Wir Menschen haben alle Probleme, Sorgen. Und wir haben diesen Gott, wo wir mehr oder weniger zu ihm kommen und er uns mehr oder weniger hilft. Das Problem ist ganz einfach, wir kennen die Hintergründe gar nicht. Wir wissen gar nicht, was sich in der unsichtbaren Welt alles abspielt. Es sind Kämpfe da. Und diese Kämpfe haben wir auch. Ich möchte nur ganz kurz von mir erzählen, wo ich diese Kämpfe hatte und was bei mir durch den Kopf ging. Wisst ihr, man kann gut glauben, wenn das Leben so wunderbar funktioniert. Wenn ich um das, was ich bete, auch eintrifft. Wisst ihr, was die Gefahr darin besteht? Da mache ich Gott zu meinem persönlichen Aladdin aus der Wunderlampe. Wenn ich einmal anfange, wunderbar, ich habe jetzt für das gebetet, hat funktioniert. Kommt das nächste, bete ich für das, funktioniert auch. Hey, und jetzt möchte ich ein schönes, dickes Auto haben, viel Geld, ach her, jetzt lass mich doch mal im Lotto gewinnen, so teilhaben und dann noch ein schönes Häuschen und da bist du ein guter Gott. Da machen wir Gott zu einem Aladdin aus der Wunderlampe. Das kann niemals der Sinn Gottes sein. Gott hat mehr mit dem Menschen vor, als, ich sag mal, die Wege des Menschen glatt zu bügeln. Dennoch hat man Fragen und Fragen und Fragen. Und ich muss sagen, für meinen Teil, umso mehr ich im Glauben bin, umso mehr Fragen habe ich. Und wir müssen eins wissen. Wir können die wenigsten Fragen beantworten. Wir müssen nüchtern sein und können uns nur auf das beziehen, was in der Bibel steht, was für uns maßgebend sein kann. Ich hatte also im Dezember letzten Jahres die Diagnose Krebs gehabt. Ich sag mal, ich habe schon damit gerechnet, weil auch wir Christen leiden. Wir Christen sind nicht verschont von Krankheiten, Sorgen, Nöte, Leid, was damit zusammenhängt. Aber ich habe gesagt, okay, jetzt ist es so, aber ich gehöre dem lebendigen Gott. Er wird mich an die Hand nehmen und durch diese ganzen Probleme hindurchführen. Ich gehe also guten Mutes jetzt mit dem Herrn durch diese Krankheiten. Da kam irgendwann der Tag, wo ich ins Krankenhaus musste. Ich habe mich dann bewaffnet mit evangelistischen Büchern. Ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich kommst du ins Krankenhaus und musst dann vom Evangelium, vom Gott erzählen. Hast ja die Bücher dabei, jetzt wollen wir doch mal sehen. Es war nichts. Ich konnte nicht einen einzigen das Evangelium sagen. Ich hatte jeden Tag einen neuen Mann auf meinem Zimmer. Ich habe gedacht, ja, vielleicht ist er das. Nicht funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich habe gesagt, ja, komisch. Was soll denn das jetzt? Und dann kam der Tag der Operation und es ist alles schiefgegangen bei mir. Alles schiefgegangen, so dass die Ärzte gesagt haben, also ich bin jetzt seit 20 Jahren Arzt, das habe ich noch nie erlebt. Das geht gar nicht, dass bei Ihnen alles schief geht. Und ich habe im Glauben gebetet, gehofft und schon gedankt. Es hat nicht funktioniert. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo sind denn deine Zusagen? Ich möchte mal einige Verheißungen vorlesen. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Habe ich gehabt. Ich lag nächtelang wach, habe gehadert, habe gedacht, was soll denn das jetzt? Wirklich, es ist alles schiefgegangen, von der Operation bis zu der Nachbehandlung, bis zu den Untersuchungen, alles schiefgegangen. Habe ich gedacht, wo bist du? Ich fühle mich einsam und verlassen. Oder hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet, in meinen Namen, es wird euch gegeben werden. Habe ich gedacht, oh, habe ich vielleicht was falsch gemacht? Sage ich, okay, Gott, ich werde dich jetzt darauf festnageln. Im Namen deines Sohnes Jesus Christus bitte ich dich, dass die nächste Untersuchung noch gut werden möchte. Dass doch endlich alles so verläuft, wie es bei Menschen verläuft, die Gott nicht kennen. Und da habe ich gesagt, danke Herr, dass du hilfst. Und dann ging die nächste Operation oder die nächste Untersuchung und dann entweder Röntgen oder Ultraschall. Dann habe ich bei der Untersuchung gebetet und gedankt, Herr, danke. Und da sah ich schon das Gesicht des Arztes, oh, das sieht nicht gut aus. Oh, da müssen wir was tun. Oh, innerlich haben sich die Nähte gelöst. Oh, da läuft ja die Flüssigkeit in den Bauchraum. Oh, da müssen wir was tun. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich doch im Namen Jesus Christus gebetet, so wie es in der Bibel steht. Und wieder nicht funktioniert, mache ich was falsch oder was ist jetzt? Gott, wo bist du denn? Und dann hier eine weitere Verheißung. Und ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit, der Heilige Geist. Es war kein Tröster da. Ich lag nachts Stunden wach. Da habe ich gedacht, was ist jetzt nicht richtig? Und dann fing meine Zweifel an. Davon möchte ich euch berichten. Wie gesagt, bitte nicht mit Gegenstände werfen. Wartet erst, bis ich fertig bin. Ich habe gehadert. Ich habe gehadert und gezweifelt. Ich habe gedacht, so, ich konnte ja stundenlang nachts sowieso nicht schlafen wegen der Schmerzen und so weiter und so fort. Hatte ich also genügend Zeit zum Nachdenken. Und ich habe drei Optionen nachgedacht. Was ist wohl die Möglichkeit? Warum ist das so, wie es jetzt ist? Die erste Möglichkeit, warum Gebete nicht erhört werden. Gott wird nicht erhört, weil es keinen Gott gibt und somit auch keine Hilfe. Hab ich gedacht, ist das alles nur Einbildung? Ja, was in der Bibel steht, ich meine, die Bibel hat sich doch irgendwie auch bewiesen. Und das kann doch nicht sein, dass die Evolution recht hat, dass alles von selbst entstanden ist. Ich meine, in der Bibel steht doch drin, dass Gott erschaffen hat und er sprach. Und da habe ich so überlegt, Evolution, ist Evolution eine Möglichkeit, alles von selbst entstanden, diese ganze Schönheit, diese ganze Perfektion der Evolution, alles selber so gewachsen und alles so, nee, gedacht, das kann nicht sein. Rein menschlich ist es unlogisch, das ist nicht möglich, dass sich Materie selbst formiert und Leben aus nichts entsteht. Und ich sage dann immer, wenn es eine Evolution gegeben hat, dann hat es ja einen Urknall gegeben, nach der Evolutionslehre. Jeder Planet war glühend, ist irgendwann abgekühlt und da frage ich mich, ja Moment, alles steril. Wenn es ein paar tausend Grad heiß war oder noch heißer, alles steril. Wo kommt die Erde her? Wo kommt das Wasser her? Wo kommt die Luft zum Atmen her? Wo kommt das Leben her? Nee, Evolution ausgeschlossen. Der nächste Punkt. Gott will mich prüfen, ob ich auch in Notsituationen an ihm festhalte, ob ich ihm glaube, auch wenn er nicht hilft. Habe ich gedacht, ja, wenn Gott mich prüfen will, und ich bete, dass das von mir gehen, nehmen soll, da kann er die Gebete ja nicht erhören, da könnte er mich ja nicht prüfen. Das wäre ja Unsinn. Ne? Dann habe ich gedacht, nee, das ist wahrscheinlich auch nicht so der Punkt. Also, und dann kam ich zum letzten Punkt. Der Teufel fordert von Gott, dass er, der Teufel, beweisen kann, dass ein Christ, einer, der an Gott glaubt, ihn, den lebendigen Gott, zur Seite schiebt, wenn er in Probleme und Nöte ist. Dann habe ich gedacht, ja, das wäre die logische Erklärung. Und dann, aus Hiob haben wir ja schon was gehört. Ich möchte auch nur deswegen ein Vers aus Hiob vorlesen, wie das so alles läuft. Denn eins müssen wir uns vor Augen halten. Wir wissen wirklich nichts. Wir wissen nichts, was in der Ewigkeit sich abspielt. Und aus Hiob möchte ich dann, wie gesagt, nur uns einmal vorlesen, wie es in der Ewigkeit abläuft oder in der unsichtbaren Welt, sagen wir es mal so. Kapitel 1, Vers 6 bis 12 möchte ich vorlesen. Ist also eine Begebenheit, die im Himmel stattfindet. Oh, Buch Esther. Hier haben wir es. Da steht, und es geschah, also es sind Situationen, die im Himmel stattfinden, die wir also nicht sehen, die uns nur in der Bibel berichtet werden. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden, und auch Satan kam in ihre Mitte. Söhne Gottes sind also die finsteren Mächte und der Teufel, das wissen wir alle, das war ein Engel gewesen, ein Engelfürst, ein Engel des Lichts, wollte gegen Gott aufbegehren, wollte den Thron besteigen und versucht seitdem immer gegen Gott zu kämpfen und letztendlich benutzt er die Menschen dazu. Und der Herr sprach zu Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Das heißt, der Teufel ist ständig unterwegs mit seinen Gehilfen und versucht, welchen Mensch er quälen kann. Das ist so. Der ist ständig auf der Lauer, er geht nicht spazieren, guckt sich die schöne Welt an, sondern er möchte den Menschen ins Verderben reißen und er möchte ihnen so viel wie es geht Böses antun. Um Herstreifen der Erde. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Ich möchte mich jetzt nicht mit Hiob vergleichen, ist klar. Denn es gibt keinen wie ihm auf der Erde, einen Mann, so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum gehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Das ist die Feststellung des Teufels. Ja, klar glaubt er an dich, ihm geht's auch gut, was ich gerade so gesagt habe. Aber was meinst du, was er macht? Da wird er dir ins Angesicht fluchen, wenn du einmal das wegnimmst von ihm. Das wirst du schon sehen. Ich werde dir beweisen, lieber Gott, dass die Menschen, die an dich glauben, nur an dich glauben, wenn es ihnen gut geht. Und dann steht hier, strecke doch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Das ist also das, was der Teufel fordert. Interessant ist auch hierbei, der Teufel kann nicht von sich aus das bestimmen. Er muss immer Gott fragen, ob Gott das zulässt. Gott ist die höchste Priorität und nichts geht an Gott vorbei, was geschieht. Sondern der Teufel klagt es ein, Gott lässt es manchmal zu oder auch manchmal nicht. Was er nicht zulässt, kriegen wir gar nicht mit, weil wir kriegen es ja nicht mit. Es passiert ja dann nicht. Und dann steht hier, da sprach der zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. Und jeder, der die Geschichte kennt, weiß, dann geht's los bei Hiob. Werden erst seine 10 Kinder getötet, dann wird sein Hab und Gut und ganz zum Schluss seine Gesundheit ruiniert. Und Hiob hat festgehalten an Gott. Er konnte das alles nicht verstehen. Er hat zu Gott gefleht und gebetet und es kam nichts an Antworten. Und Hiob hat gezweifelt und gehadert. Und wisst ihr was? Das dürfen wir auch. Wir dürfen zweifeln und es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders, dass wir zweifeln. Wisst ihr, und als ich dann nach der Operation und alles, den ganzen Kram, da waren noch andere Komplikationen, dann ist die Naht wieder aufgeplatzt. Auf einmal stand ich vorm Spiegel, konnte auf einmal sehen, wie alles raushing, was da nicht draußen gehört. Und dann musste ich wieder ins Krankenhaus, wieder eine neue Operation und. Und dann kam ich irgendwann in die Reha, auch wieder bewaffnet mit Büchern. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht sollte sie hier einen das Evangelium erzählen. Und dann habe ich 6 Männer, so kam ich so ins Gespräch. Und dann habe ich gefragt, ja, wie war es denn bei Ihnen so mit der Operation? Ja, alles gut gelaufen, keine Probleme. Auch jetzt kaum Probleme. Oh, ich denke, gut, der Nächste. Das waren, wie gesagt, 6. Und alle sechs Männer haben nach diesem, ja, ich will nicht sagen Zeugnis, nach dieser Information, dass alles super gelaufen ist und auch jetzt alles super ist, toi, toi, toi gesagt und was gesucht, wo sie auf Holz klopfen konnten. Wenn sie es nicht gefunden haben, haben sie so gemacht. Holzkopf. Alle 6 Männer, wirklich. Habe ich gedacht, mit was kannst du jetzt punkten? Kannst du sagen, ja, mein Gott, an den ich glaube, der hat mir geholfen? Nein, konnte ich nicht. Er hat mir nicht geholfen. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und ich konnte auch in der Rehe nicht einen einzigen das Evangelium sagen. Ging nicht. Alle waren so ewig. Und ich war auch, wie gesagt, ich konnte nichts vorweisen. Und da fing ich richtig an zu zweifeln. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Ist das alles nur eine Einbildung? Ist das Psychologie, wo man eine Gehirnwäsche bekommt? Weil man muss doch letztendlich was merken von der Hilfe Gottes, dass Gott da ist. Und ich merke nichts. Und dann kamen so meine Zweifel. Und dann habe ich auch nachgedacht und habe überlegt, Kerl, ich bin jetzt unendlich traurig. Der Herr weiß es, aber irgendwie tut sich nichts. Und dann kommt man an einen Scheideweg. Dann überlegt man so, was mache ich jetzt damit? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder sage ich, alles Blödsinn, schönes Märchenbuch, schön geschrieben, tolle Sachen drin, hört sich gut an, alles Quatsch. Schmeiße ich hin. Oder aber ich sage, okay, ich verstehe das alles nicht. Ich kann es nicht verstehen, warum keine Hilfe kommt. Ich kann nicht verstehen, warum ungläubige Menschen keine Probleme haben. Bei mir sind nur Probleme. Aber ich halte fest. Ich halte fest an Gott. Es gibt keinen Plan B. Und da habe ich so überlegt, es gibt ja 3 Gruppen von Menschen. Es sind einmal die Atheisten, der religiöse Mensch, da gehören auch manche Christen zu, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann einmal der Christ, der wiedergeboren ist, der also Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat. Und dann möchten wir einmal versuchen, etwas durchzudenken, was ich mir so durchgedacht habe, was es für Möglichkeiten gibt. Der Atheist, also einer, der nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, zweifelt. Also wo ich darauf hinaus will, ist, dass jeder Mensch auf dieser Erde Zweifel hat, einen Glauben hat und eine Hoffnung hat. Jeder Mensch auf dieser Erde, egal ob es Afrika im Busch ist oder irgendwo in einer Großstadt, was weiß ich, New York, jeder Mensch hat Zweifel, jeder Mensch hat einen Glauben und jeder Mensch hat eine Hoffnung. Der Atheist zum Beispiel, seine Hoffnung besteht darin, dass sein Glaube, was er glaubt, dass es keinen Gott gibt. Sonst wird unweigerlich das Gericht Gottes auf ihn einprasseln und damit die ewige Verdammnis und Hölle. Also der Atheist, der glaubt, dass es keinen Gott gibt, hat Zweifel, dass es vielleicht doch einen Gott geben könnte. Der Atheist glaubt, dass es keinen Gott gibt. Und der Atheist hat die Hoffnung, dass mit dem Tod alles aus und vorbei ist. Also auch kein Gericht Gottes, keine Verdammnis. Die 2. Gruppe, der religiöse Mensch, auch diese Menschen zweifeln, ob ihre Religion die richtige ist. Es gibt ja, ich glaube, 1000 Religionen in dieser Welt. Religion ist ja durch Menschen Erdachtes. Das, was sich Menschen vorstellen. Ich kann jetzt nächste Woche irgendeine Religion gründen. Weiß ich nicht, ich möchte jetzt nicht dummes Zeug reden, aber Religion ist menschengemacht. Religion ist immer das, wo der Mensch weiß, mit diesem Leben, da ist mehr. Und ich muss mir selber einen Weg finden, um jetzt einen Gott zu dienen oder an einen Gott zu glauben, der mir vielleicht irgendwie hilft. Und da werden eigene Götter zusammengebastelt. Da sucht man sich einen Gott aus, wie man gerne möchte. Das sind Religionen. Oder auch in einem christlichen Bereich gibt es Menschen, die sind religiös. Sagen, Kirche, alles gut, alles super, ich gehe mal hin, aber Jesus Christus als Retter interessiert mich nicht. Ich höre mir das an, was der Pastor sagt, hört sich ganz gut an. Das sind auch religiöse Menschen. Was passiert mit diesem? Der religiöse Mensch zweifelt, ob seine Religion die richtige ist. Denn wenn seine Religion nicht stimmt, wartet auf ihn das Gericht Gottes und die ewige Verdammnis, auch hier. Und als dritte Gruppe ist der Christ, der wiedergeborene Christ, der Jesus Christus als Retter angenommen hat. Und was ist mit ihm? Auch er zweifelt. Auch er hat seinen Glauben und seine Hoffnung. Er zweifelt, ob das, was in der Bibel steht, alles so richtig ist, ob das wirklich alles so stimmt mit Gott und Jesus und alles. Also da braucht er gar nichts sagen. Jeder von euch hat Zweifel, das weiß ich. Und wisst ihr, was das Interessante ist? Wir versuchen immer, Gebetserhörung möglichst den Nächsten weiterzugeben, um unsere Zweifel im Innersten zu zerstreuen. Oh, der Herr hat mir geholfen, das und das ist mir widerfahren. In Klammern, also gibt es doch einen Gott. Das ist so. Und unser Glaube, Glaube ist ja Hoffnung, Vertrauen, dass das alles so ist, ist manchmal auch im Zweifel. Unsere Hoffnung ist, dass wir das, was in der Bibel steht, erfahren. Dass wir also nicht in das Gericht Gottes müssen, dass Jesus Christus unsere Schuld und Sünden auf sich genommen hat, dass wir Vergebung der Sünden haben und deswegen, nur deswegen in den Himmel kommen dürfen. Das ist die Hoffnung des Christen. Aber wie gesagt, auch da sind Zweifel. So, und jetzt möchten wir das mal durchdenken, diese drei Gruppen. Was passiert, wenn die Bibel wahr ist, mit den Atheisten, den religiösen Menschen? Was ist mit diesen und was ist mit den Christen, die Jesus Christus als ihren Retter angenommen haben? Das, wo die Atheisten, die religiösen Menschen Angst vor haben, wird sich erfüllen. Sie kommen in das Gericht Gottes mit ihrer eigenen Schuld und Sünde und haben keinen Retter, keinen Erlöser, können nichts vorweisen. Und Gott muss sie in eine ewige Verdammnis schicken. Sie müssen ihre eigene Strafe selber tragen. Was ist denn nun, wenn die Bibel nicht wahr ist? Was ist denn, wenn die Bibel tatsächlich ein Märchenbuch ist? Was passiert dann? Was passiert dann mit dem Atheisten? Er stirbt, alles dunkel, keine Gedanken, keine Gefühle, nichts. Was ist mit dem religiösen Mensch? Er stirbt, alles dunkel, keine Gefühle, keine Erinnerung, nichts. Was passiert mit dem Christen? Er stirbt, alles dunkel, keine Gefühle, keine Erinnerung, nichts. Ist doch so, wenn die Bibel nicht stimmen würde. Das Problem ist jetzt, hat der Mensch eine lebendige Seele oder nicht? Wenn einer sagt, der Mensch hat keine Seele, ist das ein bisschen dumm, ne? Es gibt ja Seelenklempner, seelische Probleme, also muss der Mensch eine Seele haben. Das Problem ist, die Seele des Menschen kann nicht sterben. Und zu welcher Gruppe möchten wir gehören? Nehmen wir mal an, nur angenommen, die Bibel ist nicht wahr. Und wir sterben und ist alles dunkel. Da könnten wir uns noch nicht mal ärgern nachher, dass wir an das geglaubt haben. Aber wenn die Bibel wahr ist, wo wir von ausgehen müssen, weil sie schon x-mal bewahrheitet hat, dann ist es hart für die Menschen, die Jesus Christus nicht haben. Und für uns geht das, was wir an Hoffnung hatten, in Erfüllung. Nämlich, dass wir in das Paradies kommen und ewiges Leben haben, weil Jesus Christus dafür bezahlt hat. Wer geht das größte Risiko ein? Menschen, die das gleich ablehnen und dann in die ewige Verdammnis müssen? Oder Christen, die versuchen, ein gutes Leben zu führen und für den anderen Menschen da zu sein, immer Gutes zu tun? Wer geht das größte Risiko ein? Selbst wenn die Bibel nicht stimmen würde, wovon ich überzeugt bin, dass sie natürlich stimmt, weil der Mensch eine Seele hat und so weiter und so fort, würde es den anderen Menschen nicht schaden, wenn der Christ jetzt gottesfürchtig lebt und die 10 Gebote hält? Der wird ja für andere da sein. Was mit Menschen ist, die nicht glauben, dass es einen Gott gibt, das sehen wir in der Welt, wir brauchen nur die Nachrichten einschalten, ne? Wo der Teufel letztendlich an dem Drücker der Pistole oder an den Raketen oder wo auch immer sitzt und der die Menschen benutzt, andere Menschen zu quälen. Das können wir überall sehen. Der gottlose Mensch ist darauf bedacht, in der Regel andere Menschen zu übervorteilen, mindestens, oder zu quälen oder zu töten. Bei Christen ist das nicht so. Zu welcher dieser drei Gruppen möchten wir gehören? Das ist natürlich eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die jeder selbst für sich treffen muss. Eine Entscheidung, die nicht einfach ist. Aber sagen wir mal so, es gibt keinen Plan B. Wenn das, was in der Bibel steht, nicht die einzige Hoffnung ist, dann gibt es keine Hoffnung. Dann kann der Mensch hoffen, so viel er will. Da kann er hoffen, dass er wiedergeboren wird, was weiß ich, in einem Tier, in einer Blume oder was es da alles so gibt. Das ist seine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. Die einzige reale Hoffnung, die wirklich logisch nachvollziehbar ist, ist tatsächlich das, was in der Bibel steht. Gott, wenn wir davon ausgehen, dass es ihn gibt, und davon muss man ausgehen, sonst wären wir nicht hier, dann wäre die Welt nicht da, hat es in seinem Wort die Bibel niedergeschrieben. Auch wenn wir das alles nicht verstehen und es für uns böhmische Dörfer sind. Aber ich möchte mal vorlesen aus dem Johannes-Evangelium. Was können wir tun? Was kann der Mensch tun? Und wie kann er sich aussuchen, zu welcher Gruppe er gehören möchte? Ich möchte ja nur einige Verse vorlesen. Johannes Kapitel 5. Nur den Vers 24 einmal. Da sagt der Jesus selber, wahrlich, wahrlich. Und wenn der Jesus anfängt mit wahrlich, wahrlich, da heißt das so viel wie Achtung. Aufgepasst, zugehört, das ist die Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wer sagt das? Ich? Gott selber, der Himmel und Erde geschaffen hat, durch Jesus Christus. Ich, der lebendige Gott, sage euch Menschen jetzt was ganz, ganz Wichtiges. Und ihr müsst zuhören und das in euren Herzen aufnehmen. Und dann fängt er an. Wer mein Wort hört, also das Evangelium, und glaubt, also vertraut Gott dem, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt diese Konsequenz. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das heißt im Klartext, jeder, der Jesus Christus, der Gott glaubt, hat jetzt schon ewiges Leben. Er kann nicht sterben. Den physischen Tod, klar, das geht so. Aber die Bibel spricht von dem zweiten Tod. Das ist die ewige Verdammnis in der Hölle. Aber der Mensch, der dieses Angebot, dieses Geschenk Gottes angenommen hat, er kann nicht mehr sterben, sondern er wird leben in aller Ewigkeit und zwar im Paradies. Wisst ihr, wir wollen ja mit unserem kleinen menschlichen Verstand Gott begreifen. Das funktioniert nicht. Wir können auch nicht mit unserem kleinen menschlichen Verstand Gott begreifen. Da wären wir ja Gott gleich, wenn wir Gott verstehen würden. Also bleibt nur noch der Glaube, dass man sagt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das alles funktioniert, ich weiß nicht, wie das alles entstanden ist, ich kann mir Gott nicht vorstellen und wieso und so weiter und so fort, aber wenn das hier so drin steht, da will ich es wagen, da will ich es wagen. Und was passiert dann, wenn ich das wage? Dann habe ich diesen Glauben, Zweifel habe ich immer noch, vielleicht stimmt das nicht, aber ich habe diese Hoffnung, die sich erfüllen wird. Bei den anderen Gruppen, wo ich gerade was vorgelesen habe, diese Hoffnung wird sich nicht erfüllen. Aber weil Gott es selber gesagt hat, Gott, der nicht lügen kann, wird sich diese Hoffnung erfüllen. Und dann muss man akzeptieren, dass man auch zweifelt. Ich möchte da einige Stellen vorlesen, denn ich finde das gut, dass das Wort Gottes das nicht so vorenthält. Wisst ihr, das Problem ist ja einfach bei uns Christen. Wie, du zweifelst? Das ist aber was ganz, ganz Schlimmes. Wenn du zweifelst, ist ja Jesus ja so traurig. Stimmt überhaupt nicht. Selbst die Jünger, die alle Wunder gesehen haben, die alles mitgekriegt haben, haben gezweifelt. Das ist einfach so, weil wir mit unserem menschlichen Verstand Dinge begreifen wollen, die wir nicht begreifen können. Und weil das für uns zu hoch ist, sagen wir, ob das mal alles so sein kann, wer weiß das schon. Weil wir es nicht verstehen können. Und daraus Johannes Kapitel 20, den Vers 8 und 9 und dann noch zwei weitere. Es ging also darum, dass der Jesus gesagt hat, dass er sterben würde für die Menschen, in das Gericht Gottes gehen würde und die Menschen erretten würden, jeder, der es annimmt für sich. Und dann wird er am dritten Tage als Beweis auferstehen von den Toten. Das ist der Beweis, dass der Tod ihn nicht halten kann, weil er ohne Sünde war. Und dann geht das hier weiter, Vers 8. Entschuldigung. Da ging nun auch der andere Jünger hinein in das Grab, also wo Jesus gelegen haben sollte, der zuerst zu der Gruft kam und sah und glaubte. Das ist die eine Gruppe tatsächlich. Alles, was der Jesus gesagt hat, stimmt. Den kann man ja gar nicht da rausgeholt haben. Da war so ein riesiger Stein vor, ging ja gar nicht weg. Und wer soll den wegschleppen? Wer hatte was davon gehabt? Und dann die zweite Gruppe, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Irgendwo stand das dann. Einige aber zweifelten. Vers 24, Da kommt der Thomas ins Spiel, genau. Vers 24 und 25, Thomas, der also auch alles gesehen und miterlebt hat. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Selbst die Jünger, die mit ihm zusammen gewesen sind und alles an Wundern gesehen haben, was ein Mensch nicht erklären kann. Wunder ist ja das, was man menschlich nicht erklären kann. Also was physikalisch und so gar nicht möglich wäre. Das sind Wunder. Und er sagt, ne, kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Ich habe doch gesehen, wie tot er war. Am Kreuz hing er. Und dann haben sie mit dem Schwert noch in die Seite gestochen. Also wenn er nicht tot war, dann ist er spätestens da gestorben. Da kam noch Blut und Wasser raus, also richtig so bis in die Eingeweide rein. Ne, das kann nicht sein, dass der auf einmal wieder rumläuft. Das geht nicht. Das glaube ich nicht. Und dann kommt der Jesus selber und dann sagt er, weil das alles mitgekriegt hat, lege deine Hand in meine Seite und glaube und zweifle nicht. Aber wisst ihr, das dürfen wir ruhig. Das dürfen wir ruhig. Und als die Jünger, die mit ihm gewesen sind, ihn sahen, einige glaubten, andere aber zweifelten. Was hat der Herr zu denen gesagt, die auch gezweifelt haben? Ihr seid nicht tauglich, komm, weg mit euch. Nein, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Wisst ihr, und das ist ein Geheimrezept. Das ist ein Geheimrezept. Wenn ich anfange zu zweifeln und sage, das funktioniert doch alles nicht, das klappt doch alles nicht, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, dann muss ich mich mit dem Evangelium auseinandersetzen. Da muss ich wieder zurück zu dieser Grundnahrung. Und wenn ich das alles sehe, was da so logisch aufgeschrieben wurde und was auch in der Geschichte nachvollziehbar ist, dann sage ich, ja, Mensch, stimmt doch alles. Und das zerstreut so die Zweifel, die ich habe. Dann müssen wir also wieder zurückgehen zum Evangelium. Dann vertragen wir diese schwere Nahrung noch gar nicht. Und dann, wenn wir diesen Schritt getan haben, wenn wir wirklich gesagt haben, Herr Jesus, ich will der Bibel glauben. Ich will, dass du mein Erretter wirst. Ich will in diesem Leben eine Hoffnung haben. Ich will nicht in diesem Leben so sinnlos leben und irgendwann sterben. Und dann komme ich noch ins Gericht Gottes und dann kommt die Hölle. Da war dieses Leben ein Paradies, egal wie es ausgesehen hat, im Gegensatz zu der Hölle. Das muss man sich mal vorstellen, ewiglich, niemals aufhörende Schmerzen und von Gott verlassen. Äußerste Finsternis, Angst bis zum Gehtnichtmehr, ein Geschrei von allen Menschen, die da sind. Das kann man sich nicht vorstellen, das möchte man sich nicht vorstellen. Und um was für einen Preis? Nur da ich sagte, ich gibt's gar nicht. Da muss man im Gericht Gottes erschreckend feststellen, alles ist wahr und dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Da gibt es kein Zurück mehr. Möchte man so ein Risiko eingehen? Diese Hoffnung, die wir haben, das muss eine Hoffnung sein, die sich erfüllen wird. Und ich möchte aus dem Hebräerbrief, aus Kapitel 10, den Vers 23 vorlesen, beziehungsweise ich nehme die Hoffnung für alle Übersetzung, die hat mir ganz gut gefallen. Ich mache das ja immer so, oder manchmal oder meistens so, dass wenn ich eine Bibelstelle so habe, dann sage ich, wie haben die anderen das alles so übersetzt? Wo kann ich da jetzt einen Grund finden? Manchmal nehme ich auch die griechische Übersetzung, ich kann kein Griechisch, aber es wird dann ins Deutsche übersetzt. So, was sind jetzt die Wörter? Weil es ist ja manchmal im Deutschen schwierig, das so zu übersetzen, damit der komplette Sinn rüberkommt. Da habe ich jetzt hier Hoffnung für alle und das finde ich eigentlich sehr gut. Und ich möchte das einmal vorlesen, Hebräer 10, Vers 23, aus Hoffnung für alle. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Und das ist ja immer das Schöne. Gott kann alles, aber er kann nicht lügen. Und sein Wort ist die absolute Wahrheit, weil Jesus Christus das Wort Gottes ist in der Person und Jesus Christus ist die Wahrheit in Person. Also ist die Bibel, das Wort Gottes, auch wenn wir es nicht verstehen, die absolute Wahrheit und es wurde noch nie ein Betrug in der Bibel festgestellt. Obwohl viele Bibelkritiker versuchen, die Bibel auseinanderzunehmen und versuchen zu erklären, dass es ein Märchenbuch ist und sie haben es bis heute nicht geschafft. Das Wort Gottes kann Felsen zerschlagen. Diese Hoffnung festzuhalten, dass man sagt, ich verstehe in diesem Leben alles nichts. Ich gehe durch Leid und Not und sonst noch was und Gott hilft mir nicht, aber ich habe diese Hoffnung. Wisst ihr, und das ist nicht platt, wenn Christen immer auf den Tod hinweisen. Ja, wenn du tot bist, ist alles besser. Das ist nicht platt, das ist Realität. Jesus Christus und Gott ist kein Aladdin aus der Wunderlampe, der unser Leben hier wunderschön gestaltet. Und wenn das wunderschön ist, dann glaube ich auch zur Belohnung an Gott, dass es ihn gibt. Jesus Christus ist der Retter, der die Menschen retten will aus dem Gericht Gottes. Vor dem Zorn Gottes will Jesus Christus den Menschen retten. Und das ist keine Spinnerei. Das ist Alarmstufe Rot. Das ist das Wichtigste, was es im Leben eines Menschen gibt. Seine Ewigkeit festzumachen in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und wisst ihr, das ist ja so bei Religion. Wenn eine Religion da ist, dann wollen die Menschen immer was von dem anderen. Wollen ihr Geld, wollen sie versklaven, sonst was. Was wollen denn die Christen? Die Christen möchten, dass jeder Mensch in den Himmel kommt. Die Christen wollen kein Geld, die machen ja selber mit ihrem Geld vieles Gute. Die wollen ganz einfach den Menschen warnen, dass der Mensch der Bibel Gott glaubt. Dass der Mensch in den Himmel kommt, in der ewigen Herrlichkeit bei Gott ist. Und dann wird man staunen, man sagt, wow, das kann doch wohl nicht möglich sein. Und dann haben wir einen himmlischen Verstand und dann werden wir alles verstehen. Ich möchte so langsam zum Ende kommen. Ich möchte nur noch aus dem Römerbrief was vorlesen. Ich muss wie immer was überschlagen, weil ich mit der Zeit nicht so hinkomme. Zeit habe ich nicht. Zeit ist Geld, Geld habe ich nicht, Zeit auch nicht. Deswegen möchte ich aus dem Römerbrief etwas vorlesen. Nur drei kleine Stellen und dann aus der Offenbarung. Einfach um diese Hoffnung zu zeigen. Was ist das für eine Hoffnung? Worauf lassen sich denn Christen ein? Da heißt es, Römer Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also in den Augen Gottes sind wir super Menschen, die nie gesündigt haben, weil er uns in seinen Sohn Jesus Christus sieht, der nie gesündigt hat. Das ist so wie diese russischen Püppchen, die man ineinander steckt. Wenn da so eine schäbige Puppe ist und du steckst sie so in eine andere Puppe rein und eine schöne drauf, oh, da siehst du nur noch diese äußere schöne Puppe. Aber den schäbigen Menschen da drin siehst du nicht mehr. Und so sieht uns Gott. Und nur so können wir gerechtfertigt werden. Oder jetzt aus dem Kapitel 8, Vers 35. Ab 35. Das ist eine Gewissheit, die Gott eingibt. Das heißt, wenn ein Mensch jemals diesen Schritt getan hat und gewagt hat und Jesus Christus wirklich als seinen Retter annimmt, da kann nichts und niemand ihm erscheinen von der Liebe Gottes. Das ist ein Siegel, was Gott selbst gegeben hat. Da kann dieser Mensch nicht mehr verloren gehen. Und ich finde es eine Unverantwortlichkeit, wenn Menschen immer wieder predigen, ja, du musst immer dranbleiben, du musst, sonst kannst du verloren gehen. Da wird es ja wieder auf den Menschen drauf ankommen. Wenn ich nicht gut genug bin, ja, da war alles umsonst. Nein, wenn ich mich einmal entschieden habe, wiedergeboren zu werden aus Gott, da bin ich da. Da bin ich ein Kind Gottes. Und das sagen hier diese Verse. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalt, weder gegenwärtiges noch zukünftige Mächte, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Boah, eine größere Zusage gibt es nicht. Wenn ein Mensch das von sich sagen kann, es gibt nichts Größeres, kein Lottogewinn kann größer sein, nichts. Für die Ewigkeit zu wissen, ich bin einmal bei Gott und da wird er mir alles erklären. Und dann, das wird immer mehr zu meiner Lieblingsstelle aus der Offenbarung, das, was einmal kommen wird. Ich möchte jetzt nicht vorlesen, das, was für Menschen eintreffen wird, die Jesus Christus abgelehnt haben. Das möchte ich nicht vorlesen, das ist mir einfach zu schlimm. Ich möchte einfach die Hoffnung vorlesen, das, was diejenigen erfahren werden, weil Gott nicht lügen kann, wenn sie denn Jesus Christus angenommen haben. Aus der Offenbarung, Kapitel 21, 7 Verse lese ich vor. Das wird, was also kommen wird, ganz sicher. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens des Wassers geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Und das ist eben das, sich selbst zu überwinden, zuzugeben, dass ich selbst mich nicht aus dem Sumpf herausziehen kann, sondern ich brauche diesen Rettergott. Ich brauche Jesus Christus als meinen Erlöser. Und diese Überwindung, das wünsche ich jedem, dass er sich überwindet und sich einlässt auf diesen manchmal nicht vorstellbaren Gott, sich einlässt auf Jesus Christus, den Retter, und diesen Schritt tut und begreift, wow, das war das Beste, was ich in meinem Leben getan habe. Jesus Christus mein Leben gegeben hat. Das wünsche ich uns. Amen.